Feuer und Flamme, der Reisepodcast von Kneißl Touristik.
Raphael, warum bist du Feuer und Flamme für Paris?
Weil Paris eine unglaublich ästhetische Stadt ist, für mich die schönste Stadt überhaupt. Und dort greift alles optisch ineinander. Also die Häuserfassaden, die Schmiedeeisenbalkone, die Gärten, ja, die Bistrotische, alles passt irgendwie zusammen.
Hallo, bonjour und herzlich willkommen bei Feuer und Flamme, dem Reisepodcast von Kneißl Touristik. Auch heute widmen wir uns wieder einer wunderschönen Reise, eine ganz konkrete Reise, die wir uns hier vornehmen. Heute reisen wir in die Stadt der Liebe. Wir reisen nach Paris. Kurzer Hinweis vorneweg, wir werden euch wieder auf Instagram, auf Facebook, auf der Webseite ein paar Bilder dazu hochladen, damit ihr auch ein paar Eindrücke davon habt. Wir sind angelangt bereits bei Episode 4 unseres Podcasts. Mein Name ist Robert Seeger, ich bin viel Reisender, Reisefanatiker kann man fast sagen und der Host von Feuer und Flamme. Und heute zu Gast bei mir habe ich einen ganz besonderen Gast, Raphael Bressler, Reiseleiter bei Kneißl Touristik und kann man sagen, ein nicht nur ausgewiesener Paris-Kenner, sondern wenn ich das richtig gehört habe, hast du ja sogar längere Zeit in Paris gelebt.
Genau, also ich habe über 2 Jahre in Paris gelebt, habe dort also während meines Studiums einige Zeit verbracht und in verschiedenen Archiven geforscht und so, und da ist mir die Stadt einfach ans Herz gewachsen, ja, weil es eine ganz, ganz spezielle Stadt ist mit einem eigenen Charakter.
Was macht Paris so speziell, dass man nicht nur dort leben möchte, sondern später auch immer wieder hinfährt?
Das eine ist einmal das Stadtbild selbst. Also ich kenne keine Stadt auf der ganzen Welt, nicht nur in Europa, die wirklich so ein homogenes Stadtbild hat, wo alles zusammenpasst. Das zweite ist, Paris hat einen ganz interessanten Mix zwischen der schicken Welt, der Welt der Schönen, der Reichen, ja, der kleinen Patisserien. Und auf der anderen Seite, auch wenn man das historisch ein bisschen betrachtet, ist es da immer ganz schön zugegangen. Ja, also diese revolutionäre Ader, die ist in Paris noch immer drinnen. Dort haben die großen Revolutionen stattgefunden, die Aufklärung. Und diese Diskrepanz, dieses Spannungsfeld, das spürt man bis in die Gegenwart. Und das merke ich einfach, wenn ich dort bin. Und das macht es ganz speziell.
Kann ich nur bestätigen, war auch schon oft in Paris und es ist jedes Mal besonders, finde ich. Es ist egal, wo du dich in Paris bewegst, du entdeckst immer wieder neue Ecken, die wahnsinnig spannend sind. In dem Fall reisen wir für 5 Tage nach Paris,
genau.
Sind unterwegs, wahrscheinlich auch viel zu Fuß, weil Städte erlebt man am besten zu Fuß. In Paris kann man überhaupt wunderbar zu Fuß gehen. Und bevor wir jetzt dann in die Reise wirklich noch im Detail einsteigen, hören wir uns mal kurz an, wie das sich im Katalog so anhört, von unserem Helmut Bucher eingesprochen.
Paris, Städtereise. Paris, der faszinierenden Metropole, kann man sich nur annähern. Und wir machen das auf unsere Weise. Genießen vom Montmartre den Blick auf die Stadt. Flanieren im Jardin de Luxembourg, im studentischen Quartier Latin und über die Champs-Élysées. Bewundern Mona Lisa im Louvre, schippern mit dem Boot auf der Seine und sind überwältigt von Prunk und Pracht von Schloss Versailles. Beim Streifzug durch die Geschichte und Gegenwart erleben wir eine ungebrochen lebendige und charismatische Stadt.
Wir sind angekommen in Paris. Raphael, nimm uns ein bisschen mit, auch ein bisschen in die Reise mit hinein. Am ersten Tag haben wir ja gleich ein ganz besonderes Highlight, das sich gar nicht ganz mitten in Paris befindet.
Wir fahren ein bisschen außerhalb.
Wir fahren nach Versailles. Was ist das für ein Eindruck, den du da hast, wenn du diesen gigantischen Prunk dort siehst?
Also Versailles, und das ist das Spannende an diesem Schloss, das wirkt noch so wie im 17. Jahrhundert. Also es hat noch immer genau die gleiche Botschaft. Man kommt dahin und man ist überwältigt, ja, von diesem Prunk. Sie haben es jetzt auch renoviert vor ein paar Jahren neu. Also es glänzt wieder golden, ja, die Zaunspitzen und die königliche Kapelle. Und das ist ein ganz intensiver erster Eindruck, den man mitnimmt, bevor man wirklich in Paris in die Stadt hineinfährt.
Ist es so eine Empfehlung von dir, dort auch Paris zu beginnen? Ist das ein guter Moment, in die Reise zu starten, oder ein guter Ort, in die Reise zu starten?
Vom Timing kann man es natürlich, könnte man es auch später machen, aber es ist eins der großen Highlights, die man einfach mitnehmen sollte, wenn man Paris schon macht. Es ist das Schloss. Es ist nicht nur irgendein Schloss, es ist das Schloss. Alle haben es kopiert. Ja? Wir haben es in Wien kopiert, es wurde in St. Petersburg kopiert, es wurde in Italien oftmals kopiert, und das macht es so speziell, und Versailles muss man einfach einmal im Leben gesehen haben. Das auf jeden Fall.
Wie oft warst du selber schon dort?
In Versailles oder in Paris?
In Versailles. Fangen wir mit Versailles an.
Ein paar Dutzende Male. Also ich habe aufgehört zu zählen, ja. Aber es ist jedes Mal beeindruckend und das ist ja auch eine Qualität, ja.
Das stimmt. Und dann geht es auch in diesen Höhepunkten Paris weiter. Wir hören gleich in den zweiten Tag rein. Wird ein ganz spannender Tag und dann werden wir wieder ein bisschen darüber plaudern. Hören wir wieder mal den Helmut Bucher.
Paris, zweiter Tag. Spaziergang von der Kirche Saint-Sulpice zum schönen Palais und Jardin du Luxembourg. Eine königliche Residenz, die noch immer inmitten der alten barocken Gärten liegt. Weiter zum Pantheon mit seinem gewaltigen Kuppelbau und durch das alte Studentenviertel Cadier-Latin zur berühmten Universität Sorbonne. Anschließend lernen wir auf der Île de la Cité das historische Paris kennen, inklusive Notre-Dame. Sofern die Warteschlange es zulässt, werden wir die Kirche besuchen. Vorbei am Palais de Justice gelangen wir zum schönen Pariser Rathaus und zum Centre Georges Pompidou, dem kulturellen Herzschrittmacher des modernen Paris aus den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts mit seinen bunten Brunnen von Jean Tinguely und Niki de Saffal. Nicht weit entfernt liegt das Einkaufszentrum Le Salle, das frühere Marktviertel, berühmt durch Émile Zolas Roman »Der Bauch von Paris«. Am Abend besteht die Möglichkeit, vom Trocadero aus den wunderschönen Blick auf den Eiffelturm zu genießen. Tour Montparnasse 2026 wegen Renovierung geschlossen.
Ein Tag, an dem man ja Paris in vielen Facetten auch sieht, auch historisch. Wir wandern sozusagen durch verschiedene Zeiten. Im Centre Pompidou bin der modernen Architektur, in der modernen Kunst. Was macht denn so dieses besondere Lebensgefühl von Paris aus?
Das besondere Lebensgefühl von Paris, das ist eine spannende Frage. Also einerseits finde ich, hat Paris wahnsinnig viel Esprit. Ja, dort waren immer kluge Köpfe, dort wurden neue Ideen kreiert. Also es ist immer eine sehr, sehr innovative Stadt, die auch Trends setzt oder neue Trends setzt. Auf der anderen Seite ist es so ein wenig hektisch immer, aber im positiven Sinne. Also der Pariser, der setzt sich selten so mit absoluter Ruhe hin und würde jetzt 3 Stunden nichts machen, sondern es ist eine sehr geschäftige Stadt, wo immer viel passiert und viel los ist. Und das Bauwerk, finde ich, wo am meisten diese Seele auch von Paris zur Geltung kommt und was eigentlich das Symbol ist von ganz Frankreich, ist eben diese berühmte Kathedrale Notre-Dame auf der Seine-Insel, wo sich das Ganze nochmal manifestiert in Form eines Bauwerks.
Wir haben ja auch kurz in dem Katalogtext gelesen, gehört, wenn es die Warteschlange zulässt, Notre-Dame ist ja wieder eröffnet in, kann man sagen, wirklich neuem Glanz oder neuem alten Glanz. Warst du schon dort seit der Renovierung und wie ist es sozusagen jetzt neu alt?
Ich war schon ein paar Mal dort jetzt seit der Renovierung und es ist fantastisch geworden. Also sie haben ja einen ziemlichen Stress gehabt, dass es rechtzeitig fertig wird, weil Macron gesagt hat, zu diesem Datum müssen wir es fertig haben. Das haben sie geschafft. Am Dach wird noch ein bisschen gearbeitet. Aber prinzipiell ist es fantastisch geworden. Die Warteschlange schaut immer lang aus. Wir sind meistens nach 30 Minuten oder so drinnen. Und es sieht aus wie am ersten Tag. Und wir sind es nicht gewohnt, weil wir mit Gotik immer dunkle Kathedralen assoziieren. Ja. Gell? Aber so war es halt. Ja. Es ist der helle Stein wiederhergestellt und am allerschönsten sind die Fensterrosen geworden. Also die strahlen in einer Qualität, das kann man sich kaum vorstellen.
Ja, unglaublich. Du sagst es, man hat ja heute sind die Kirchen oft sehr düster und dunkel. Waren aber früher ja gar nicht so, waren hell, waren auch oft bunt und wenn bunt, dann dieses Licht da hereinfällt, das ist schon ein magischer Moment, dann geht man weiter ins Centre Pompidou. Und weißt du, eines der wichtigen Themen in diesem Podcast, eines der Themen, die mir auch immer ganz besonders am Herzen liegen ist, und das ist ein Thema, das in Paris ein leichtes ist, nach all dem Föhn herumgehen, ist man verdammt hungrig. Gell?
Also, das stimmt.
Das ist natürlich das so. Und jetzt ist Paris natürlich eine Stadt des Essens. Was sollte man in Paris unbedingt gegessen haben? Und hast du vielleicht auch so einen Lokaltipp für uns? Wenn du einen konkreten hast, dann verlinken wir dann auch in den Shownotes dazu, damit ihr den auch habt. Mhm. Was muss man unbedingt gegessen und probiert haben in Paris?
Also Paris hat das gleiche Problem, sage ich mal, wie alle Hauptstädte. Man hat sich von allen Regionen des Landes ein bisschen was genommen. Ja? Also man kann in Paris auch Quiche Lorraine essen, ja, oder Bœuf Bourguignon, die eigentlich Burgund und aus Lothringen kommen. So typisch pariserisch. Sehr oft isst man die Escargot-Schnecken. Das ist nicht jedermanns Sache, aber die schmecken sehr gut nach Knoblauchbutter. Von der Schnecke schmeckt man gar nicht so viel eigentlich. Ja. Sehr gut ist eine Soupe à l'Oignon. Das ist eine Zwiebelsuppe, die wird so ein bisschen mit Weißwein eingekocht und drauf kommen Croutonbrote mit ganz viel Käse. Das heißt, man steckt den Löffel hinein, zieht ihn aus und hat mal so einen Käsefaden. Ja, fantastisch. Und was so typisch pariserisch ist und so ein Mittagstisch eigentlich ist Entrecote. Also ein Stück schönes Rindfleisch mit Pommes frites, ganz normal, ganz klassisch, ja. Was aber wirklich, was man unbedingt machen muss, wenn man nach Paris fährt, ist die Patisserien aufsuchen und die Boulangerien. Denn die Backwaren und insbesondere diese kleinen Patisseriestücke, die sehen aus wie kleine Kunstwerke. Ja, also das sind so kleine Schokotörtchen mit Fruchtdekorationen obendrauf. Sind wahnsinnig teuer in der Regel, ja, und fast zu schön zum Essen, aber es macht ein irrsinniges Vergnügen, da hineinzuschauen, zu schauen und dann zu kosten. Ja. Und Restaurant-Tipps, spezielle Restaurant-Tipps, würden mir jetzt zwei Dinge einfallen. Also ich gehe sehr gerne am Ende der Reise, am letzten Tag noch ins Louis Philippe. Das ist so ein ganz traditionelles Café, wo wir einen Abschiedsdrink nehmen und nochmal die Reise Revue passieren lassen.
Wo ist das ungefähr geografisch
in Paris? Ist im Süden von Marais, so am Übergang zur Ile de la Cité. Ja, also fast in der Stadtmitte eigentlich, aber sehr, sehr schönes, nettes, altes Café. Und was ich noch immer mag, auch wenn es ein wenig touristisch ist, also ein bisschen Schweizer Haus ähnlich, aber es ist ein sehr, sehr historisches Café. Ist nämlich das älteste Café von Paris, das jetzt auch ein Restaurant geworden ist, heißt Le Procope, von einem Italiener gegründet, der hat eigentlich geheißen Francesco Procopio, aber jetzt heißt es ihm Le Procope. Und das ist insofern ganz spannend, weil dort war Jean de Rousseau essen, da war Napoleon essen, da war Robespierre essen, also die ganzen großen Köpfe der französischen Moderne.
Vielen Dank, danke für die Tipps. Was ich auch in Paris so schön finde, du hast es gesagt, es gibt Essen aus allen Teilen des Landes, aber es gibt auch Essen aus den ehemals Teilen des Landes. Ja, also man kann auch hervorragend marokkanisch, algerisch und
absolut,
so essen. Also auch absolut. Das ist immer ein tolles Erlebnis, finde ich, in Paris. Es geht weiter, wir haben den zweiten Tag schon so viel erlebt. Am dritten Tag, glaube ich, wenn ich das richtig im Programm auch gesehen habe, hat man ja auch ein bisschen Zeit dann selber so herum zu flanieren. Und das gehört ja immer zu den schönsten Momenten, glaube ich, in einer Stadt. Wo gehst du denn hin, wenn du so ein bisschen abseits gehen möchtest? Wo führt dich denn dein Weg hin oder lässt du dich so einfach treiben?
Ich persönlich jetzt?
Ja, ja.
Ich gehe sehr, sehr gerne durchs Marais-Viertel spazieren. Das haben wir auch im Programm. Mhm. Allerdings sind wir da am Vormittag immer und da ist das Marais ganz ruhig. Also das Marais ist so eine kleine Welt in der großen Weltstadt, wo es noch kleine Boutiquen gibt, wo es noch kleine Bistros gibt, versteckte Gärten, versteckte Innenhöfe von Palästen. Und da gehe ich gerne einfach spazieren und lasse ein bisschen die Seele baumeln. Ja.
Ja, und wenn du deinen Mitreisenden was rätst, wo schickst du sie hin? Was machen die an diesem Tag, wo sie selber unterwegs sind? Was machen die Leute gern?
Die meisten gehen einmal Galette und Crepe essen, weil direkt neben dem Centre Pompidou ist eine sehr gute Creperie. Am Nachmittag, an dem Tag, mache ich es dann meistens so, ich schlage vor, wer will, kann mit mir noch eine kleine Runde drehen. Richtung Galerie Vivienne, das ist einer der ältesten Galerien von Paris. Da gibt es ja mehrere noch, so wunderschöne Glasgalerie. Und gehe ins Palais Royal auch. Ja. Wer sich selbstständig macht, die machen meistens Freunde, oder ich empfehle Freunde, sie gehen Richtung Oper.
Ja.
Richtung Galerie Lafayette. Mhm. Da kann man shoppen, das ist das eine. Ja. Ja. Aber die Galerie Lafayette ist ein Kaufhaus von ungefähr um 1900. Das heißt, es hat noch eine wunderschöne Art Deco-Glaskuppel. Ja. Und man kann ganz hinauf auf die Terrasse fahren und von dort hat man einen wunderbaren Blick über Paris, ja, über das Dach der Oper und in die Ferne. Und das ist wirklich sehr, sehr schön.
Ja, da war ich auch schon. Das ist wirklich wunderschön. Haben wir ganz gut in der Nähe essen und so.
Unternehmen also, hat das Printemps, das zweite Kaufhaus, jetzt auch aufgemacht, eine neue Dachterrasse. Ja, also ein bisschen weniger Leute.
Ja, wirklich toll. Und ich mag auch so an Paris, obwohl du ein unglaublich tolles öffentliches Verkehrssystem hast und kann man auch so wahnsinnig gut zu Fuß gehen. Also die Distanzen sind gar nicht so groß in der Stadt.
Ja, also es kommt auf den Reiseleiter an. Nein, also wir gehen schon viel zu Fuß, das muss ich schon sagen. Aber es stimmt, es ist ein unglaublich gutes Metrosystem mit 14 Linien. Ja, also wo hat man denn das? Also man kommt überall mit der Metro auch hin. Aber der Spazier macht einfach Spaß, weil es einfach überall was zu sehen gibt. Ja. Also nicht nur Sehenswürdigkeiten, sondern die Straßen sind einfach schön, die Plätze sind nett, ja. Die Bistros sind nett und das ist einfach, hat man immer die Möglichkeit zu einem sehr, sehr schönen Spaziergang.
Ich glaube, wir hören noch in einen Tag rein, in den vierten Tag, noch ein bisschen Paris fehlt uns ja noch. Hören wir da mal rein?
Vierter Tag. Am Morgen besuchen wir das einzigartige Stadtviertel La Défense mit seiner modernen Architektur, unter anderem mit dem beeindruckenden Grand Arche. Weiter geht es zum Triumphbogen, einem der Wahrzeichen der Metropole. Spaziergang auf dem Champs-Élysées, Zeit zur freien Verfügung. Zum Place de la Concorde, dem größten Platz von Paris, mit dem markanten Obelisken vom Luxor-Tempel. Anschließend Besuch des Louvre, eines der größten Museen der Welt, wo wir neben dem Porträt der Mona Lisa von Leonardo da Vinci auch viele andere Werke bekannter Künstler aus den verschiedensten Epochen bewundern können. Herausragend sind die Antikensammlung sowie die Renaissance-Malerei.
Auch wieder ein Tag, der alles in sich vereint und fast ein bisschen viel für einen Tag sozusagen am Programm wirklich geballt ist. Du hast uns ja ein Bild ja auch mitgebracht, eines der vielen. Da sehe ich ja schon La Défense.
La Défense, die La Verteidigung, Défense. Defense,
ja,
falls du Fußball schaust.
Ja. La Défense. Wo sie sagen, war ich noch gar nicht. Ist es wert, dorthin zu fahren? Ist das beeindruckend?
Absolut. Ja. Also dieser Bogen heißt La Grande Arche, also der große Bogen. Ja, und ist eigentlich eine Reminiszenz auf den Triumphbogen von Napoleon. Und ist mehr als doppelt so hoch wie der Triumphbogen von Napoleon. Ja, das Ganze war ursprünglich ja mit Marmor noch verkleidet. Ja, man hat die Verkleidung dann später geändert, also eine Glas-Marmor-Konstruktion gewesen ursprünglich und war das Prestigeobjekt der Franzosen nach dem Zweiten Weltkrieg. Gerade wo man gesagt hat, wir müssen mit Weltstädten wie London, wie New York mithalten. Und da wird noch immer gebaut in La Défense. Das heißt, sehr, sehr viele Architekten der Gegenwart haben dort ihr Bauwerk hingesetzt. Und es ist nicht nur dieser Bogen, sondern rundherum große Bankgebäude, Unternehmenssitze sind dort und es ist ein ganz spannender Kontrast zu dem traditionellen historischen Paris, das wir dann auch wieder am Nachmittag haben. Ja. Das heißt, wir reisen eigentlich zwischen diesen beiden Bögen, dem modernen Bogen der Grande Arche, zum Triumphbogen Arc de Triomphe, ein paar Jahrhunderte zurück. Genau.
Wir laden euch die Bilder natürlich wieder hoch, dann könnt ihr euch anschauen. Geht ihr auch rauf auf den Arc de Triomphe?
In der Freizeit ist Möglichkeit
okay,
dazu.
Okay, weil das ist ja auch richtig toll. Von dort hast du auch einen unglaublichen Blick natürlich.
Ja. Man sieht diese Sternstraße, ja, also es ist L'Étoile, der Platz, also der Stern, und rundherum um diesen Arc de Triomphe sind sternförmig die Straßen angelegt worden und das ist ein sehr schöner Blick auch. Ja.
Und dann kommst du hin in vielleicht das beeindruckendste und größte und unglaublichste Museum der Welt, in den Louvre. Was sind so die Dinge, die man sich dort vor allem anschaut? Ja, also, weil du kannst da ja in Wirklichkeit, könntest du auch fünf Tage nur in den Louvre gehen.
Ja, absolut, absolut. Beim Louvre hat man die Qual der Wahl tatsächlich. Wir reden da von tausenden Objekten, ja, von der ganzen Welt, also nicht nur von Frankreich. Der Napoleon hat da ziemlich viel mitgehen lassen auf seinen Feldzügen und nach Frankreich gebracht. Deshalb haben wir auch eine orientalische Sammlung, wir haben eine ägyptische Sammlung etc. Ich mache es meistens so, ich präsentiere 6 Kunstwerke ganz konkret.
Okay.
Also es sind 3 Statuen und 3 Bilder, wo ich sage, das würde ich auf jeden Fall einmal mitnehmen, und dann einfach treiben lassen und sich inspirieren lassen. Ja. Und da sind vor allem auch Großformate von den französischen Künstlern dabei, Delacroix oder Géricault. Die Mona Lisa ist natürlich auch ein Thema. Wobei ich die Mona Lisa von der Geschichte fast spannender finde als vom Bild selbst.
Genau, ja.
Weil die also einen Ruhm eigentlich erst erworben hat, als sie gestohlen wurde. Ja, also Anfang des 20. Jahrhunderts ist sie gehopst worden von einem italienischen Gelegenheitsdieb und da ist der Mythos eigentlich erst entstanden um die Mona Lisa und dann wurde sie zum bekanntesten Bild in der Welt. Sie ist klein.
Welche großen Werke schaust du dir an? Was sind die 3? Weil ich als Kunsthistoriker auch für das ein bisschen...
Ich habe die Venus von Milo,
ja.
Ich habe die Nike von Samothrake, ich habe von Canova Amor und Psyche, weil es einfach riesig schön
romantisch ist.
Das sind die 3 Skulpturen. Und Bilder habe ich natürlich die Mona Lisa. Ja. Ich habe Géricault, Kloster Medusa.
Ja, Gott sei Dank.
Spannendes, dynamisches Bild.
Ja.
Und Eugène Delacroix, die Freiheit führt das Volk.
Ja, gut, das ist dann auch hast, ein du die ganz großen, ganz hast du die genau. ganz großen. Vom Kloster Medusa gibt es ja einen ganz wunderbaren Roman, einen Franz Obel, das Kloster Medusa. Ja, ist auch ein und auch das ist eine unglaubliche Geschichte und auch eine
weil es eine wahre Geschichte ist.
Es ist eine wahre Geschichte und das Schöne an dem ist ja, oder das Schöne, dass wie riesig. Also es ist ja so gewaltig beeindruckend, weil es im Gegensatz zur kleinen Mona Lisa halt raumfüllend fast ist mit diesen dort auf dem Floß hingestreckten Personen. Ja, wirklich.
Es ist ja auch gegenüber von der Mona Lisa hängt ein Veronese. Ich glaube, der ist 5x3 Meter ungefähr groß, aber den sehen sie alle nicht, leider Gottes. Ich sage dann immer, dreht euch bitte um, ein fantastischer Veronese gegenüber der Mona Lisa auch. Ja.
Ja. Am fünften Tag heißt dann fast schon wieder au revoir, hoffentlich auf Wiedersehen, Paris. Wir nehmen Abschied von Paris. Wie empfindest du das denn? Man hat ja ein bisschen ein Vorurteil zu Paris, ja, auch zu den Franzosen ganz generell. Ja.
Ach so, okay.
Ja.
Ich nicht.
Jetzt. Ja, natürlich, du warst schon so oft da, aber ich glaube, bei vielen, ja, die noch nicht so da waren, ist, dass die Pariser arrogant sind und wenn du nicht Französisch kannst, dann verstehen sie die überhaupt nicht. Wie empfindest du das?
Das höre ich immer wieder. Ja. Ich kenne auch Leute, die trauen sich gar nicht so nach Paris fahren, eben weil sie der Sprache nicht mächtig sind. Da hat sich irrsinnig viel getan. Also Gott sei Dank, ja, es ist auch diese alte deutsch-französische Feindschaft ein ganz minimales Thema vielleicht noch, aber da ist eine neue Generation gekommen, die mit dem nichts mehr zu tun hatte, die auch Englisch kann mittlerweile. Also das ist auch was, wenn man essen geht oder so am Abend, ja, dann hat man eben die Möglichkeit auch auf Englisch zu switchen. Und ich nehme von der französischen Arroganz eigentlich nichts mehr wahr. Und sie nennen sie auch selbst nicht die Grande Nation. Sie haben die Grande Armée, das stimmt, aber sie nennen sie nicht selbst die Grande Nation. Das nicht.
Ich habe das auch so immer so empfunden. Also egal in welchen Teilen Frankreich sie unterwegs war, die waren immer hilfsbereit, immer freundlich, immer nett. Nicht überall verstehen sie Englisch gut, aber sie bemühen sich zumindest es ja, zu verstehen oder dir zu helfen. Also das finde ich auch gar nicht. Ich meine, ein tolles Land in Summe zu reisen. Wenn du so an all die Momente zurückdenkst, ist da so eine Geschichte, ein Moment in Erinnerung geblieben, wo du sagst, das hat dieses Pariser Lebensgefühl so ganz besonders in einem Moment verdichtet?
Ich war ein paar Mal in Paris zur Fête de la Musique. Das ist ein großes Musikfest, das findet in ganz Frankreich statt, meistens im Juni oder Spätfrühling, Frühsommer. Und Fête de la Musique heißt, jeder, der sich dazu bemächtigt fühlt, kann auf die Straße gehen und musizieren. Also auch wenn man gar nichts kann. Ja. Und da hat man super Jazzmusiker teilweise, man hat Heavy-Metal-Bands, man hat Brass-Bands und dazwischen spielen Kinder mit der Blockflöte. Und da ist die ganze Stadt ist unter einer Klangwolke und das ist fantastisch, weil die Franzosen, wenn sie eins verstehen, dann wirklich, wie man feiert. Das können sie wirklich sehr, sehr gut.
Danke dir, Raphael. Ein paar praktische Fragen vielleicht noch zum Abschluss. Wenn du so nach Paris fährst, was solltest du auf jeden Fall mitnehmen? Sag jetzt nicht nur bequeme Schuhe, das haben wir
das wäre meine Antwort gewesen.
Das haben wir schon ein bisschen rausgehört. Brauche ich auch was Ordentliches, also was bisschen was Schöneres zum Anziehen, weil es eine schicke, eine Modestadt. Du hast so von diesem Esprit auch ein bisschen gesprochen. Was rätst du denn den Leuten mitzunehmen?
Was Schickeres ist, glaube ich, nicht notwendig, außer man geht am Abend in die, ja, Oper. Also wir haben auch die Möglichkeit, dass man in die Oper geht, in die Opera della Bastille oder in die Garnier, also, ja, die klassische oder die moderne. Es gibt auch die Möglichkeit, ins Paradis Latin zu gehen, das ist ein Varieté-Theater. Das älteste von Paris, das ist von Gustave Eiffel erbaut worden. Also Eiffelturm-Architekt hat da auch, ja, ein kleines Kabarett gebaut. Dann schon, aber ansonsten kann man auch in Paris relativ gemütlich gehen. Und es gibt eine große Diskrepanz zwischen Männern und Frauen in Paris. Die Frauen sind meistens sehr, sehr stylisch und die Männer eher nicht. Die schauen oft aus, als würden sie vom Hafen aus Marseille kommen.
Auch da gibt es so ein bisschen manchmal so ein bisschen Vorurteile und was auch immer. Ist Paris in manchen Stellen auch gefährlich? Man hört immer, man soll ja nicht da irgendwie in die Vorstadt rausfahren oder was auch immer. Wie empfindest du das? Also ich hätte persönlich mich nie irgendwo unwohl gefühlt in Paris, aber...
Na, es ist überhaupt nicht gefährlich, insbesondere in den Gebieten, wo wir uns bewegen. Weil das ist das historische Zentrum oder eben Schloss Versailles, ja. Also Gefahr besteht da überhaupt keine, ja. Es gibt ein paar Vororte, die ein bisschen ein heißeres Pflaster sind, ja, wo ich jetzt nicht unbedingt in der Nacht spazieren gehen würde. Aber es ist jetzt nicht wirklich an sich gefährlich, das kann man überhaupt nicht sagen. Das Gefährlichste ist vielleicht, wenn die Pariser wieder streiken, dann fährt die Metro nicht.
Richtig, das passiert gar nicht so selten.
Ja, ja,
genau. Auch da war ich schon einmal, wo ich dann fast nicht zum Flughafen gekommen wäre. Es ist auch so unerwartet, man. Also es passiert halt dann.
Genau,
dann
man fährt es meistens, ja, am Tag davor oft oder so oder steht dann in der Früh vor geschlossenen Metrotüren. Aber es ist bis jetzt alles gut gegangen. Also man findet immer eine Lösung und sie sind sehr, sehr hilfsbereit.
Na genau, so habe ich das auch. Auch der Flug ist noch mit ein paar Schwierigkeiten noch gut ausgegangen und sind mit ein paar Stationen dann doch dorthin gegangen. Ja, wunderbar. Lieber Raphael, danke dir, dass du uns, man kann fast sagen, in eine zweite Heimat mitgenommen hast.
Sehr gerne.
Als jemand, der dort zweimal länger gelebt hat, ganz oft in Paris warst. Danke für diese wunderschönen Eindrücke. Danke euch fürs Zuhören. Das war sie schon, die vierte Episode von Feuer und Flamme, dem Reisepodcast von Kneißl Touristik. Wir werden euch wieder alle möglichen Links in die Shownotes packen, nicht nur zu der Reise und zu den Restaurants. Die Bilder findet ihr auf Facebook, auf Instagram unter Kneißl Touristik. Wenn ihr Feedback habt, dann bitte auch gerne, schreibt uns einfach, wenn ihr euch besondere Reisen wünscht, wenn ihr euch noch ein bisschen mehr Insights von unseren Experten wünscht, dann schreibt uns einfach, was euch interessiert. In diesem Sinne, vielen Dank, au revoir, auf Wiederhören und gute Reise.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.